Dzień dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Zu Gast bei uns ist unsere Kommentatorin Frau Aleksandra Rybińska, Journalistin und Publizistin des Wochenmagazins Sieci und des Fernsehsenders w Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen.
Guten Tag.
Unsere heutige Sendung wollen wir, wie kann es anders sein, den am 15. Oktober in Polen abgehaltenen Parlamentswahlen widmen, ihren Resultaten und ihren Auswirkungen auf die polnische Innen- und Außenpolitik. Es ist eingetreten, was viele Beobachter vor den Wahlen ernsthaft in Erwägung gezogen haben. Die seit 8 Jahren mit absoluter Mehrheit regierende nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit hat die Wahlen zwar gewonnen, aber die absolute Mehrheit deutlich verfehlt. Wo sehen Sie die Gründe für die, nennen wir sie so, siegreiche Niederlage der Nationalkonservativen?
Wahrscheinlich ist es eine Zusammenstellung mehrerer Gründe. Je nachdem, wen man fragt, bekommt man zu hören, es ist der Abtreibungskompromiss, der angerührt wurde während der Amtszeit der Recht und Gerechtigkeit. Und deswegen sind die Frauen massiv wählen gegangen. Aber dafür gibt es eigentlich keine Belege. Und ich denke, das war nicht ausschlaggebend. Aber
Entschuldigung, wenn ich ganz kurz nur einfügen darf. Aus den Statistiken geht hervor, dass die meisten Frauen Recht und Gerechtigkeit gewählt haben.
Richtig, es gibt eben keine Belege dafür, dass das der Fall ist, aber es wird immer wieder angeführt von Kommentatoren als einer der Gründe. Dem ist nicht so. Nach 2 Amtszeiten der Regierung, die 8 Jahre letztendlich regiert hat, ist eine gewisse Müdigkeit eingetreten von Seiten der Wähler. Ich glaube auch, dass Argumente wie Sozialprogramme, die angekündigt worden sind von Recht und Gerechtigkeit in der Wahlkampagne, nicht mehr so wirklich Wähler angezogen haben, was daran liegt, dass Recht und Gerechtigkeit den Lebensstandard der Polen sehr stark angehoben hat. Die polnische Wirtschaft boomt, es sind viele Menschen aus der Armut gehoben worden und haben sich an diesen neuen Lebensstandard gewöhnt. Es war eben auch nicht mehr so einfach, sie für weitere Sozialprogramme zu begeistern. Dann ist es auch die Wahlkampagne selber, die, ich glaube, nicht so sehr gut verlaufen ist von Seiten der Recht und Gerechtigkeit. Es gab am Anfang sehr viel Positives, was alles erreicht worden ist, was noch erreicht werden kann. Aber zum Ende hin war dann nur noch Negatives. Und ich glaube, das hat einen Teil der Wähler, der gemäßigt unentschieden war, abgeschreckt. Und die sind hingegangen, nicht unbedingt zur Bürgerplattform, aber zu den kleineren Oppositionsparteien oder zu Hause geblieben. Die Mobilisierung auf der Seite der Opposition war enorm. Da wurde ebenfalls eine Kampagne geführt, sehr aggressiv, sehr negativ. Und für viele war das zu viel Polarisierung von beiden Seiten. Denn letztendlich hat ja die Bürgerplattform die Wahlen nicht gewonnen. Es war kein Triumph für Donald Tusk. Er hat Jarosław Kaczynski nicht geschlagen. Er braucht diese kleineren Koalitionspartner.
Derweil kann Recht und Gerechtigkeit durchaus eine positive Bilanz vorweisen. Die Sozialpolitik, das haben Sie erwähnt, hat deutlich die Armut in Polen eingeschränkt, ganz deutlich. Die Wirtschaft ist nicht schlecht aufgestellt, die Arbeitslosigkeit gering. Die Inflation beträgt 8%, aber sie war schon bei 16 und ist im Begriff zu fallen. Große Infrastrukturinvestitionen, Straßen- und Brückenbau, durch die Frischernährung, der Tunnel unter der Swinemünde, der Straßentunnel nach Zakopane, die Baltic Pipe, Erdgasleitung von Norwegen nach Polen und vieles, vieles mehr waren wie Schwungräder der Wirtschaft. Der forcierte Ausbau der Armee und ihre Modernisierung in Zeiten des Ukraine-Krieges auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Und das alles unter den Bedingungen der Covid-Pandemie, des Ukraine-Krieges, der durch diesen Krieg verursachten enormen Inflation. Wenn eine Partei nach 8 Jahren unter diesen Bedingungen immer noch die Wahl gewinnt, dann muss man sagen, ist das eine enorme Leistung, leider ohne absolute Mehrheit.
Ja, also die letzten 4 Jahre waren sehr schwer. Also Covid, der Krieg in der Ukraine, dann all das, was mit dem Krieg in der Ukraine verbunden war, hohe Energiepreise und all das hat Recht und Gerechtigkeit sehr gut gemeistert. Denn sie hatte verhindert, dass Polen in eine Wirtschaftskrise in der Zeit schlittert. Wir sind als Land, als Wirtschaft hervorragend durchgekommen. Nur wie gesagt, an so etwas gewöhnen sich die Bürger, betrachten das als normal und sehen nicht, dass das hätte anders kommen.
Man könnte sagen, viele haben gegen ihre eigenen Interessen gestimmt. Aber so ist es. Manchmal sind es Stimmungen, die aufkommen, Wellen von Stimmungen, die einfach alles wegreißen.
Es
Denke,
sind die
wir.
Emotionen, die hier die Überhand genommen haben, nicht rationales Denken. Und wer besser mit den Emotionen gespielt hat, der wird jetzt regieren.
Über die absolute Mehrheit verfügt eine Koalition aus drei Parteien, der Bürgerplattform, dem Dritten Weg, das ist ein Zusammenschluss aus der Bauernpartei und der Partei Polen 2050, des Fernsehentertainers Szymon Hołownia, sowie den Postkommunisten. Was verbindet diese Parteien außer dem Schlachtruf Recht und Gerechtigkeit muss weg? Im Augenblick scheint sich ihr Programm darauf zu beschränken, möglichst alles, was die Vorgänger geschaffen haben, zu beseitigen. Die Rede ist von der Abschaffung bzw. deutlicher Einschränkung der Sozialprogramme, Verkleinerung der Armee und vom Ausbremsen ihrer bis jetzt forcierten Modernisierung, von der Auflösung der polnischen GAUK-Behörde, des Instituts für nationales Gedenken, von der Beseitigung der zentralen Antikorruptionsbehörde, vom Baustopp des neuen zentralen Flughafens Bajwoj, und so weiter und so fort.
Ja, das ist das Programm, das Sie vorzuweisen haben im Augenblick, aber das geht ja aus den Aussagen der Politiker dieser Parteien hervor, die sie in den Medien getätigt haben. Wir haben noch keinen Koalitionsvertrag, der soll angeblich jetzt entstehen, aber da in der Kampagne selber diese Parteien kaum ein Programm haben. Deswegen wissen wir eigentlich gar nicht, was sie für eine Politik führen wollen in vielen Bereichen. Sie streiten sich, die einen sagen dies, die anderen das. Die Bauernpartei hat schon angekündigt, sie will keine Vertiefung der Integration der Europäischen Union. Sie wollen auch nichts von Abtreibung in diesem Koalitionsvertrag. Die Linke will natürlich abtreiben, das hat sie ihren Wählern versprochen. Also es ist sehr, sehr schwer ersichtlich, was da rauskommen soll, weil doch diese Parteien sehr unterschiedlich sind. Es sind, ich weiß nicht, wie viele, 10, 11 an der
Elf
Zahl
im Bunde, ja,
insgesamt,
weil
11, ja.
in den Großen sind kleinere noch untergebracht.
Und alle diese Parteien haben ihren Wählern etwas versprochen und das erwarten die Wähler nun. Und diese Parteien können sich nicht erlauben, von der Bürgerplattform Donald Tusk aufgesogen oder kannibalisiert zu werden. Und es ist eine Gratwanderung, der versucht, diese Koalition zusammenzustellen. Und es ist die Frage, wie lange das halten wird.
Der Grund für diese angekündigte Abrisspolitik sei angeblich der schlechte Zustand der Staatsfinanzen. Doch die sind, soweit wir das sehen können, durchaus in Ordnung. Also die Staatsverschuldung Polens beträgt 48% des Bruttosozialproduktes. Zum Vergleich Griechenland 170%, Italien 140%, Portugal, Spanien, Frankreich circa 110%. Belgien 100%, Deutschland 66%. Das Haushaltsdefizit lag im Jahr 2022 bei umgerechnet gut 8 Milliarden Euro. Im Jahr 2015, also als Recht und Gerechtigkeit an die Macht kam und Tusk sie abgab, lag dieses Defizit bei 10 Milliarden Euro. Wobei man sagen muss, die Staatseinnahmen haben sich in den letzten 8 Jahren fast verdoppelt. Also das Haushaltsdefizit ist deutlich gesunken. Das sind auch die Angaben der Ratingagenturen, die bestätigen, dass die Lage der Staatsfinanzen in Polen durchaus zufriedenstellend ist. Deswegen, vielleicht geht es um etwas anderes, um eine grundliberale Einstellung, die einen entwickelten Sozialstaat oder einen Staat, der in der Wirtschaft aktiv ist und erfolgreich ist, ablehnt, nach dem Motto, jeder ist seines Glücks Schmied und muss zusehen, wie er klarkommt. Diese Parteien und darunter sind die Postkommunisten wollen vor allem den Mittelstand und die ganz Reichen bedienen. Die armen Leute sollen wieder sehen, wo sie bleiben. So war das bis 2015. Und man denkt, dieses Segment der polnischen Gesellschaft wird schon diese Koalition halten. So wie sie sich äußern, überhaupt über den Sozialstaat, abfällig, mit Hass auf Zeug davon.
2015, als die Recht und Gerechtigkeit an die Macht kam, waren die polnischen liberalen Eliten sehr enttäuscht. Und ich spreche nicht nur von politischen Eliten, in den Medien, in der Kultur, an den Universitäten, überall dort, wo dieses Linksliberale dominiert. Und unter der Regierung der Bürgerplattform der Bauernpartei, die wir hatten ja 8 Jahre lang, bevor die Recht und Gerechtigkeit an die Macht gekommen
Seit
ist
2007.
alles richtig, ist alles Geld an diese Eliten geflossen. Ich war eine Organisation des Staats. Da sind die Gelder hingeflossen. Und als Recht und Gerechtigkeit in die Macht gekommen ist, ist dieses Geld abgewandert. Es ist weitergegeben worden an die, die bis jetzt nichts bekommen haben, die komplett ignoriert wurden. Und diese Eliten fühlten sich schrecklich behandelt. Ich kann hier nur von der Theaterdirektorin und Schauspielerin Christina Yander, die also berühmterweise gesagt hat, man habe auf sie geschissen. So hat
Sie
sie sich
fühle sich,
gefühlt.
als würde man ihr jeden Tag auf den Kopf, Entschuldigung, scheißen, ja.
Das war das Gefühl. Und das Gefühl blieb diese 8 Jahre lang erhalten. Und die haben alle darauf gewartet, dass nun endlich Donald Tusk an die Macht kommt, dass sie nun endlich Rache nehmen können und dass alle diese Gelder wiederbekommen. Das ist doch irgendwo der eigentliche Grund. Es sind ja nicht nur ideologische Fragen. Die Bürgerplattform ist eine Partei, die überhaupt keine Ideologie hat. Das ist eine Machtpartei. Das ist nichts, was man greifen kann. Aber dahinter stehen wirtschaftliche Interessen. Dahinter stehen Interessen von elitären Kreisen, die das Geld behalten wollen, die den Einfluss behalten wollen und das Gefühl hatten, man ziehe ihnen die Rechte und Gerechtigkeit in den Teppich unter den Füßen weggezogen. Und sie wollen jetzt wieder zurück auf diesen Teppich.
Und die
Und das ist,
Geldströme
glaube ich,
sollen
das Problem.
umgeleitet werden, ja.
Richtig.
Und das ist eigentlich der Grund auch für diese unglaubliche Wut, mit der Sie diese Regierung bekämpft haben. Kommen wir zur Außenpolitik. Als erstes das Verhältnis zur Europäischen Union. Tusk als Ministerpräsident wird sehr bald mit zwei Faktoren konfrontiert sein: mit der Verwandlung der Europäischen Union in einen fast Zentralstaat durch die Abschaffung des Vetorechts auf über 90 Gebieten. Mehrheiten sollen entscheiden in Fragen der Außenpolitik, der Klimapolitik, der Forsten und vieler, vieler, vieler anderer Gebiete, die jetzt in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegen. Und der zweite Faktor ist die Einführung der Umverteilung der Migranten auf alle EU-Länder. Die Recht und Gerechtigkeit-Regierung war strikt gegen beide Vorhaben. Tusk wird zustimmend und dafür etwa 58 Milliarden Euro aus dem für Polen blockierten Corona-Wiederaufbaufonds bekommen. Ist diese Vorhersage richtig? Ist überhaupt Tusk zu einer Autonomie gegenüber Brüssel fähig?
Über 8 Jahre lang hat die polnische Opposition mit Donald Tusk an ihrer Spitze die Europäische Union, Brüssel, Berlin, wen auch immer sie konnte, in die polnische Innenpolitik hineingezerrt, hat ständig Brüssel angerufen, Unterstützung von Brüssel verlangt, bei allem. Und Brüssel hat sich engagiert. Brüssel hat Donald Tusk und der polnischen Opposition 8 Jahre lang alle Unterstützung erteilt, die sie erteilen konnte. Und natürlich wird Brüssel im Gegenzug etwas verlangen. Und die künftige polnische Regierung wird sicherlich positiv ausfallen. Das heißt, wir müssen auf unsere Souveränität verzichten, schwimmen im europäischen Mainstream, so nannte das Donald Tusk. Und er wird zurückgehen zu dieser Politik. Und dieser Vorschlag des Europäischen Parlaments ist sehr, sehr radikal. Er ist so radikal, dass er im Grunde genommen die Logik des Funktionierens der Europäischen Union komplett umdreht. Jetzt ist es so, dass die europäischen Mitgliedstaaten der Kommission und Brüssel Kompetenzen übertragen. Und dieser Vorschlag des Europäischen Parlaments dreht das um. In Zukunft wird Brüssel den Ländern Kompetenzen erteilen. Das ist sehr, sehr radikal. Dieses ganze Subsidiaritätsprinzip wird abgeschafft. Und natürlich wird Tusk dieses Projekt des Europäischen Parlaments, so wie es ist, akzeptieren.
Auf jeden Fall hat Brüssel mächtiges Werkzeug in der Hand, das ist das Geld. Viele Staaten Ostmitteleuropas, die klein sind, Slowakei, auch Rumänien, die baltischen Staaten, sie sind dagegen, aber sie haben sich dann überwiegend hinter den Brücken Polens versteckt, das der große Rambock war gegen diese Politik. Dieser Rambock ist weg und hier wird Donald Tusk ohne zu zögern allem zustimmen, was von dort kommt. Kommen wir zu den deutsch-polnischen Beziehungen. Sie haben wenige Tage nach den Wahlen in Berlin bei der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik an einer diesbezüglichen Podiumsdiskussion teilgenommen. Wie sind Ihre Eindrücke? Deutschland hat allen Grund zu jubeln.
Während der Debatte, ich hatte eher den Eindruck einer gewissen Unsicherheit, zum einen wegen der Position des Präsidenten in Polen, wie frei die neue Regierung wird tatsächlich regieren können. Es sind natürlich große Erwartungen, dass diese ganze Justizreform rückgängig gemacht wird, aber es ist gleichzeitig Zweifel geäußert worden, ob das möglich ist mit demokratischen Mitteln. Und in der Debatte hat auch ein Journalist der Gazeta Wyborcza, so eine linksliberale Zeitung hier in Polen, teilgenommen. Und er sagte, man könne überhaupt nichts reformieren, ohne die Rechtsstaatlichkeit zu brechen. Also er hat gleich angekündigt, dass wenn es denn in Polen jetzt Änderungen geben wird, dann werden sie durchgeführt, indem man in Demokratie mit Füßen tritt. Der Präsident steht im Weg, das Verfassungsgericht in Polen steht im Weg. Man kann wahrscheinlich nicht alles und nicht schnell umgehen. Und das offensichtlich bereitete Sorge. Natürlich sind die Erwartungen groß, ja, dass man jetzt zu besseren Beziehungen mit Deutschland findet. Der Ton solle freundlicher werden. Man hofft auf eine bessere Rhetorik, Zusammenarbeit. Aber da ist auch nichts Konkretes gefallen, weil eben niemand so recht wusste während dieser Debatte, was das denn nun für eine Regierung wird, was sie überhaupt in ihren Plänen hat. Und deswegen war es mehr oder weniger eine Diskussion darüber, ob diese Wahlen die Demokratie in Polen gerettet haben. Ich habe versucht zu erklären, dass die Demokratie in Polen nie in Gefahr war. Und diese Wahlen sind ein Beweis dafür. Wäre Polen tatsächlich über die letzten 8 Jahre eine Autokratie gewesen, hätte die Recht und Gerechtigkeit sicherlich die Wahlen haushoch gewonnen und müsste jetzt nicht die Macht an. Es ist einfach nicht schlüssig in der Logik, so etwas zu behaupten. Und das war der Hauptton dieser Diskussion. Wir reden immer wieder aneinander vorbei. Mir fällt es auch schwer, wenn ich mit Deutschen spreche und ich höre Dinge, ich lebe in Polen. Und all das, was ich höre über einen Mangel an Demokratie, einen Mangel an Rechtsstaatlichkeit, und es sei schrecklich, es gibt eine furchtbare Atmosphäre. Für mich reine Fantasie. Es fällt mir sehr schwer, mit den Fantasien anderer Menschen zu diskutieren oder sie zu kommentieren.
Die deutschen Medien haben jedenfalls gejubelt. Und wenn Donald Tusk Ministerpräsident wird, seine Deutschlandneigung, würde ich so dezent aussagen, ist bekannt. Und wenn Sie davon sprechen, eine bessere Atmosphäre, na, die Atmosphäre wird aus deutscher Sicht nur besser, wenn Polen seine heutigen Positionen aufgibt, wenn die Frage der Reparationen nicht mehr auf den Tisch kommt, wenn der Containerhafen in Swinemünde nicht gebaut wird, wenn die Schiffbarmachung der Oder auf Eis gelegt wird, wenn das Programm des Baus von Atomkraftwerken in Polen angehalten wird, dann wird die Stimmung bestimmt gut sein, denn das sind ja die Forderungen der deutschen Seite, dass das alles unterbleiben soll. Und ich bin zu 90% sicher, Donald Tusk wird das alles gerne, um die Stimmung zu verbessern, auf Eis legen. Als er 8 Jahre regiert hat, hatten wir auch nicht den Eindruck, dass, obwohl er alle Wünsche von Frau Merkel erfüllt hat, dass die Beziehungen partnerschaftlich waren. Sie waren auch damals sehr protektional, würde ich sagen, von der deutschen Seite. Das könnte sich jetzt ändern. Ich glaube nicht. Also dieses protektionale Polen gegenüber ist ein Wesenszug der deutschen Politik und nichts deutet darauf hin, dass man mit Tusk eine wirkliche Partnerschaft eingehen will. Das ist ein Mann, der Wünsche erfüllt und dann ist es gut.
In der Praxis wird sich die Rhetorik ändern. Man wird freundlicher werden gegenüber Polen. Das heißt natürlich nicht, dass Polen anders behandelt werden wird von der deutschen Diplomatie als ein, ja, peripheres Land, das stark mit Deutschland verbunden und von Deutschland abhängig ist. Und das will man auch so halten. Also eine wirkliche Partnerschaft wird daraus nicht werden. Das ist klar. Darum geht es ja auch gar nicht, seitens Berlins. Man wird das aber alles schöner verpacken. Wird alles gut klingen. Man wird von Partnerschaft sprechen, obwohl es in der Realität keine Partnerschaft sein wird. Wir werden vielleicht nicht zu dem Versöhnungskitsch zurückkehren, den wir in den 90er Jahren hatten, aber es wird sicherlich alles viel besser aussehen, als es tatsächlich ist. Man kann auf die Beziehung zwischen Polen und der Recht und Gerechtigkeit und Deutschland schauen und sagen, ach, die waren so schlecht. Sie waren vor allen Dingen real.
Und
Ne?
ehrlich.
Polen hat seine Interessen artikuliert. Deutschland hat seine Interessen ebenfalls aggressiv artikuliert, aber wir wussten, wo wir stehen. Das wird jetzt alles unter Floskeln verdeckt, aber es wird weiterhin die gleiche Asymmetrie bestehen bleiben. Die Erwartungen an Donald sind enorm. Gleich nach den Wahlen, nachdem das Ergebnis bekannt wurde, fing es an. Endlich kann Donald Tusk regieren und dann kamen sie alle, ob jetzt nun die Landesregierung von Brandenburg, man solle doch und die Oder und dann sofort. Sofort. Und das ist Druck, den Donald Tusk da erfährt und er wird natürlich alles erfüllen. Er hat so viel Kredit aufgenommen in Brüssel, in Berlin. Und er wird das alles irgendwie zurückzahlen müssen. Und er hat vielleicht irgendwo im Hinterkopf die Idee, dass wenn er an diesem Föderalisierungsprozess, an dieser Vertiefung der Integration, an dem Aufmachen der Verträge teilnimmt, dass er sich damit ein Denkmal baut. Er wird dann auch leider in die Geschichte eingehen als derjenige, der die polnische Souveränität abschafft. Und wenn man einmal auf diesen Weg gegangen ist, ist es sehr, sehr schwer, wieder zurückzugehen und das zurückzudrehen. Und dann tatsächlich ist ein Polexit eigentlich der einzige Weg dazu. Und ich bin mir nicht sicher, dass er sich dessen bewusst ist.
Darüber werden wir, denke ich, in den nächsten Sendungen viel sprechen. Für dieses Mal waren das die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Frau Aleksandra Rybińska. Vielen Dank für Ihre Kommentare.
Danke ebenfalls, danke für die Einladung.
Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik und Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia.
Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.
Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.